Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und das Thema der heutigen Folge ist das Rezept. Nicht nur das Kassenrezept, sondern auch welche Rezeptarten gibt es denn überhaupt noch so? Darüber wollen wir gleich mal ein bisschen reden. Das gibt nämlich häufig Diskussionen zwischen Patienten und Ärzten. Manchmal wissen Patienten nicht, warum kommt was auf dieses Rezept und nicht auf jenes. Manchmal wissen Ärzte das selber nicht. Und da gibt es auf jeden Fall immer Bedarf.
Und auch, warum es sich manchmal ändert.
Genau, das ändert sich auch gerne. So ganz spontan und variabel, auch unter dem Jahr kann es da schon mal neue.
Und wir Ärzte haben, ein kleiner Spoiler, wir Ärzte haben da nichts mit zu tun, ob sich das ändert oder nicht.
Zumindest nur marginal.
Wir müssen es ausführen.
Wir schon Einfluss, aber genau, wir müssen es auf jeden Fall beachten, ob wir es wissen oder nicht.
Genau.
Kurz könnten wir ja vielleicht noch, weil wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass wir einige Folgen auch schon veröffentlicht haben, könnten wir noch mal kurz Feedback thematisieren zu den letzten Folgen. Gil, ist da bei dir schon was angekommen?
Also hauptsächlich, dass es sich so anhört, als hätten wir Spaß bei der ganzen Sache.
Das hört sich nicht nur so an, das ist auch so.
Genau, das ist eigentlich das Hauptfeedback. Bei dir?
Bei mir sind auch so einige Feedback Gespräche angekommen und das war durchweg positiv, so ein bisschen konstruktive Kritik auch schon mal, die wir schon besprochen haben und sicherlich auch hier einbauen können teilweise. Viele waren super interessiert, weil es eben nicht nur so ein rein medizinischer Podcast ist mit Medizinthemen, sondern eben auch ja so ein bisschen den hinter den Vorhang der Hausarztpraxis man gucken kann. Und das ist schon, wie wir uns vorher auch gedacht haben, anscheinend ein Thema, das nicht nur Ärzte interessiert.
Ja, genau, das hatte ich auch als Feedback bekommen. Das stimmt.
Okidoki. Ja, dann magst du uns vielleicht mal erzählen, was es denn überhaupt so für verschiedene Rezepte gibt?
Ja, genau. Also es gibt jetzt, also die meisten kennen wahrscheinlich das rosa Rezept und das grüne Rezept. Das sind die kassenärztlichen Rezepte. Das rosa Rezept ist das, das wir Ärzte ausschreiben, wenn es von der Kasse übernommen wird, wie zum Beispiel ein Antibiotika oder bestimmte Schmerzen.
Achtung, keine Beispiele sagen, es könnte morgen schon wieder anders sein.
Genau, also aber hauptsächlich meistens Antibiotika, das wird meistens auch in Zukunft, denke ich mal, übernommen werden. Ein grünes Rezept sind dann Sachen, die von Ärzten aufgeschrieben werden sollten oder müssten, die von der Kasse nicht übernommen werden, aber auch man kann auch auf ein grünes Rezept Medikamente aufschreiben, die freiverkäuflich sind, aber als Gedankenstütze für den Patienten, wenn man sagt, ja, Sie können zum Beispiel eine Creme für den Fußpilz bekommen, das können Sie auch frei verkäuflich bekommen, die Patienten, aber wenn die nicht wissen, wie das der Name heißt, dann kann man ein grünes Rezept ausstellen, dann kann der Patient sich das kaufen, hat das als Gedankenstütze und kann es versuchen, bei der Krankenkasse einzureichen und manchmal kriegen das noch erstattet, aber das ist
genau, da gibt es ganz unterschiedliche Vorgaben auch, glaube ich, von Kasse zu Kasse, genau. Welche was dann da noch vom grünen Rezept übernimmt, ob irgendwelche homöopathischen Mittel übernommen werden oder eben Fußpilzsalben oder was auch immer. Da lohnt es sich immer bei der eigenen Krankenkasse mal zu schauen, was die denn so in ihrem Leistungskatalog stehen haben.
Genau. Und dann gibt es noch das blaue Rezept, also häufig blaue Rezept, das ist dann, das meistens als privates Rezept genutzt wird, also für Privatpatienten. Auch Kassenpatienten können ein blaues Rezept bekommen, also ein Privatrezept. Aber das hat dann den Nachteil, dass man das bei einer Krankenkasse, also bei einer KV-Krankenkasse, nicht einreichen kann. So hatte ich das verstanden.
Wobei das auch unterschiedlich ist. Also ich kann es ja schon mal so sagen, wir haben keine grünen Rezepte, weil wir haben nicht genügend Fächer in unserem Drucker.
Ach so.
Sonst müsste man nämlich immer die blauen Rezepte rausnehmen und grüne Rezepte reinlegen. Und das ist irgendwie total unpraktikabel. Und deswegen schreiben wir das dann in der Regel einfach auf blaue Rezepte auf und die Patienten kriegen die Medikamente dann auch teilweise von der Krankenkasse zurück.
Also das wahrscheinlich, weil da immer noch Igel oben dann draufsteht oder die Krankenkasse.
Ja, die Kasse, die guckt da dann, die sind da schon teilweise auch einfach flexibel und schauen in ihren Leistungskatalogen, da sind die nicht so total streng.
Ja.
Aber wenn man einen Drucker mit vielen Fächern hat, dann kann man auch natürlich auf
bei uns fehlt
grünes
auch,
Rezept ausdrucken.
Bei uns fehlt auch ein Fach. Ich lege dann, aber das Grüne ist so aufgeklappt, dann lege ich da immer das Blaue rein, dann kannst du dann das Blaue einziehen.
das kann man natürlich auch so machen.
Ja. Und dann gibt's noch das gelbe oder das BTM-Rezept, die durchnummeriert sind, die abgezählt sind, die auf den Arzt zugelassen sind, die dann für Morphin und solche Sachen zulässig ist. Und die sind auch wesentlich kürzer gültig und man muss die unterschreiben lassen, dass man die abgegeben hat und solche Sachen. Also ist alles etwas strenger reglementiert. Genau,
das ist das sogenannte Betäubungsmittelrezept nur für hochdosierte Schmerzmittel und Betäubungsmittel.
Also dann gibt es noch das T-Rezept. Das ist ein bestimmtes Rezept, was meistens durch Onkologen benutzt wird. Also die Ärzte, die für die Krebsbehandlung zuständig sind. Da können 3 bestimmte Medikamentenklassen aufgeschrieben werden, die sehr körperschädlich sein könnten, aber bestimmte Behandlungen, für bestimmte Behandlungen notwendig sind. Also die sind ganz, ganz selten.
Ja, dann fassen wir nochmal zusammen. Also Rosa-Rezept, das klassische Kassenrezept, mittlerweile ja auch als E-Rezept, wird vom Arzt ausgestellt, landet dann in Anführungszeichen auf der Versichertenkarte oder man kann es natürlich auch immer noch bedrucken. Dann gibt es das grüne Rezept. Das wird hauptsächlich für pflanzliche Medikamente verwendet, die von der Krankenkasse auch erstattet werden können.
Kann das auch bei manchen Arztpraxen als E-Rezept ausgestellt werden?
Ja, ach, ist das echt?
Bei uns schon.
Okay. Das blaue Rezept ist das Privatrezept. Formell kann man sogar Privatrezepte auf allen möglichen Papieren machen. In aller Regel sind die, die man so herkömmlich bestellen kann, aber blau. Die sind für alle Medikamente, die privat verordnet werden. Die sogenannten BTM-Rezepte oder gelben Rezepte sind für Betäubungsmittel. Und dann kommen wir mal jetzt zur großen Frage, warum gibt es denn einiges auf das rosa Rezept und anderes wieder nicht? Die sich nicht immer so leicht beantworten lässt, aber die viele Menschen umtreibt.
Ja, und vor allem, was sich auch regelmäßig ändert, also nur weil man es einmal auf rosa aufgeschrieben haben konnte oder aufschreiben konnte, heißt das nicht, dass es immer auf rosa bleibt. Das habe ich jetzt in den 1,5 Jahren, in denen ich niedergelassen war, auch schon gemerkt. Das gibt häufig Diskussionen und für mich ist es auch nicht immer ersichtlich, warum Kassen das ändern. Meistens ist das eine Geldfrage, so wie ich es verstanden habe, dass es dann viel aufgeschrieben wird und der Kosten-Nutzen nicht so richtig dargestellt werden kann oder der Nutzen generell nicht 100%ig bewiesen ist, dann wird es dann häufig dann von der Kasse nicht übernommen. Aber das kann sich halt auch ändern im Laufe der Zeit.
Für diverse Medikamente gibt es einfach Verordnungsvorschriften und das heißt, man darf das Medikament zum Beispiel für einen gewissen Zeitraum auf Kosten oder zu Lasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Protonenpumpenhemmer, also Magensäureblocker. Da gibt es ganz klar beschriebene Indikationen, also Gründe, warum man es aufschreiben darf. Und wenn man es außerhalb dieser Gründe aufschreiben möchte oder der Patient es zum Beispiel gerne einnehmen möchte, einfach als Mittel gegen Sodbrennen, dann ist das eben nicht mehr zulässig, das auf ein rosa Kassenrezept aufzuschreiben.
Aber jetzt bei diesem Beispiel, du sagst, bei Sodbrennen dürfte man es nicht aufschreiben, bloß wenn man dann die Verordnungsrichtlinien der KV, also der Kassenärztlichen Vereinigung nimmt, dann darf man es wieder bei symptomatischen Reflux ja wohl aufschreiben. Also Sodbrennen ist ja dann wieder symptomatisch, dann dürfte man es wieder aufschreiben.
Ja, da muss man diese Verordnungsrichtlinien relativ genau lesen, die nicht immer einfach zu verstehen sind und häufig sehr viel Raum für Interpretation lassen, was in der Hausarztpraxis immer wieder zu Diskussionen führt zwischen Ärzten und Patienten, die unangenehm sein können.
Vor allem, weil auch Krankenhäuser häufig sich nicht an diese Verordnungsvorschriften halten oder halten müssen. Das haben wir gerade noch nicht so richtig herausfinden können, ob die andere Verordnungsrichtlinien haben. Aber das bringt immer wieder Diskussionen auf, weil dann Patienten bestimmte Medikamente auf Kasse vom Krankenhaus vorgeschrieben bekommen haben und wir können das dann nicht fortsetzen, weil das einfach für uns nicht so gilt.
Ja, genau, das ist ein Thema. Das andere Thema ist auch, das war jetzt zum Beispiel bei mir, als wir die Praxis übernommen haben, du übernimmst ja einen Stamm von Patienten, die schon über Jahre und Jahrzehnte bestimmte Medikamente verordnet bekommen haben und in Laufe dieser Zeit haben sich die Vorschriften natürlich auch geändert. Nicht immer befolgen das die Ärzte, leider zu ihrem eigenen Pech meistens, weil sie dann Jahre später auch von den Krankenkassen noch hierfür zur Kasse gebeten werden können.
Also Regresse.
Und genau, der sogenannte Regress, auch sehr beliebt. Und ja, wenn man dann anfängt, das zu ändern, weil man sich eben an diese Regeln dann halten muss, dann stößt das den Patienten auch schon mal übel auf, wenn man denen sagt, dieses Medikament zum Beispiel, das dürften wir eigentlich schon seit mehreren Jahren so nicht mehr aufschreiben, das müssen wir abändern. Da ja, muss man dann erstmal durch.
Und das sind häufig Diskussionen, die entweder wir in der Sprechstunde besprechen und diskutieren oder die MFAs vorne an der Anmeldung, wenn mal wieder irgendein neues Rezept bestellt wurde und es plötzlich auf grün anstatt auf rosa ist. Und dann müssen die genau. Die Diskussion führen.
Und viele Patienten verstehen das dann auch wirklich einfach nicht. Die verstehen nicht, warum man jetzt quasi ihnen das wichtige Medikament, das sie ja vorher immer bekommen haben, wegnimmt.
Es ist ja auch schwierig zu verstehen. Und es ist ja auch schwierig zu verstehen, warum, wenn das jahrelang genommen wurde und aufgeschrieben wurde auf Rosa, warum darf man das plötzlich nicht mehr? Das ist wahnsinnig schwierig zu verstehen und wir können es auch nicht immer erklären, außer dass wir sagen können, ja, das sind die neuen Vorschriften von oben und wenn wir uns nicht dran halten, werden wir bestraft, weil wir recht letztendlich dafür gerade stehen müssen, was wir aufschreiben.
Ja, es gibt vielleicht jetzt nochmal für jemanden, der das auch nicht weiß, es gibt von den Krankenkassen sogenannte Prüfinstitute, die unsere Verordnungen überprüfen und wenn der Arzt etwas aufschreibt, was zum Beispiel überhaupt gar nicht aufgeschrieben werden darf auf Kassenrezept, dann wird die Arztpraxis kontaktiert. Das passiert allerdings leider meist erst 1 bis 2 Jahre später.
Und dann hat man 2 Jahre lang immer wieder den gleichen Fehler gemacht?
Genau, man hat dann die ganze Zeit den gleichen Fehler gemacht. Ja, und am Ende gibt es dann eben eine Rechnung für die Praxis und man muss das selber bezahlen. Es gibt sehr, sehr viele Informationen dazu, was man aufschreiben darf, was man nicht aufschreiben darf, was man wann und wie lange aufschreiben darf. Ganz ehrlich finde ich es super schwierig, dem immer zu folgen.
Vor allem, weil es sich regelmäßig ändert. Man denkt, genau, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es behalten und dann ändert sich wieder was. Und dann kriegt man die Warnung, ach ja, die AOK kündigt für dieses Jahr Riesenregresse bei Salbutamol auf Vorschriften an, solche Sachen. Und dann kriegt man das zwischen Tür und Angel mit und dann muss man denken, oh, muss ich kontrollieren.
Genau, und manchmal ist es von Kasse zu Kasse auch unterschiedlich. Die einen machen es so, die anderen machen es anders. Wir haben das bei uns in der Praxis mit den Hyposensibilisierungslösungen. Also ich bin ja Allergologin und mache auch regelmäßig Hyposensibilisierungen, also Allergie. Wie umschreibt man das? Hyposensibilisierung ist, wenn ich eine Spritze gebe mit einem Wirkstoff, der dabei hilft, dass die Allergie nicht mehr so stark zutage tritt. So. Und diese
Lösungen. Man desensibilisiert den Körper für ein bestimmtes Allergen.
Okay, genau. Diese Lösungen sind auch immer wieder Bestandteil von Veränderungen in der Verordnungsfähigkeit, je nachdem, ob die jetzt gerade eine Zulassung haben oder nicht. Und die eine Kasse möchte, dass ich das aufschreibe, die andere Kasse möchte, dass ich das aufschreibe. Das ist manchmal so ein Zeitaufwand, dann erstmal nachzugucken, was darf ich denn jetzt bei dem überhaupt aufschreiben, weil der ist jetzt bei der BARMER und nicht bei der AOK oder wo auch immer. Da verliert man manchmal schon so ein bisschen kurz die Lust.
Aber meistens ist es so, wenn so eine große Kasse wie die AOK damit anfängt, dann ziehen die kleineren Kassen danach. Also so ein bisschen das meine Erfahrung, das ist, was ich gesehen habe.
Ja, vielleicht jetzt nochmal auch ein kleiner anderer Aspekt dieses Themas. Euch erreichen bestimmt auch immer wieder Anfragen von Patienten. Ja, könnt ihr mir nicht auch meine Verhütungspille aufschreiben oder könnt ihr mir nicht auch die Augentropfen aufschreiben, weil ich komme nicht in die Praxis vom Augenarzt, das ist so weit weg und ich muss dann immer da die Karte einlesen lassen und das ist alles so lästig.
Also die Pille ist jetzt ja nochmal was anderes, weil die Pille kommt ja auf ein privates Rezept, das ist nicht so das Problem. Aber wir machen das.
Eine Ausnahme bis zum abgeschlossenen.
Genau, bis zum 21. Lebensjahr, ne? Das stimmt, ja. Aber da sind wir eigentlich relativ streng, dass wenn die Fachärzte da sind, dann machen wir das nicht, nur vertretungsweise. Also wenn die im Urlaub sind, dann schreiben wir eine kleine Packung auf. Aber es gibt einfach Medikamente, die wir als Hausarzt nicht aufschreiben können, weil die einfach zu teuer sind und unser Budget sprengen würden. Und auch da bestimmte Regresse auferliegen, wenn die bestimmten Diagnosen fehlen oder wenn das nicht durch einen Facharzt aufgeschrieben wird, sondern durch einen Hausarzt.
Genau. Der große Hintergedanke dahinter ist ja, dass es für die meisten Menschen am einfachsten ist, zum Hausarzt zu gehen.
Ist es ja auch, ja.
Es wäre sehr schön, wenn sie dort alle ihre benötigten Medikamente schon verordnen lassen könnten. Mhm. Das Problem daran ist, zum einen, du hast es gerade angesprochen, das sogenannte Budget, also der Geldbetrag, so kann man es vielleicht umschreiben, der uns im Quartal zur Verfügung steht, um Medikamente aufzuschreiben, mhm. der bei Hausärzten anders ist als bei Fachärzten, mhm. weil da anders kalkuliert wird. Ne? Bei uns wird jetzt eher kalkuliert, ja, was schreibt der Hausarzt auf?
Eine Ibu-Pille
zum Beispiel. Ja, irgendwas an Antibiotika gegen Infekte oder Diabetes-Medikation, wobei die ja mittlerweile auch teuer geworden ist.
Ja, aber dann auch nur bestimmte und andere wieder nicht. Und
genau. Und der Gedanke ist, dass der Patient für Medikation, die vom Facharzt angesetzt worden ist, eben auch weiterhin zum Facharzt gehen sollte. Zum einen für die Therapiekontrolle. Mhm. Manchmal wissen wir ja gar nicht, gerade bei Augentropfen, wenn jetzt jemand Augentropfen gegen grünen Star bekommt. Ja, ich bin keine Augenärztin. Ich weiß nicht, was man da kontrollieren muss und wie häufig man überlegen muss, ob der das noch weiternehmen muss. Ich kann das immer total verstehen, dass die Leute dann nicht so logistisch gut aufgestellt sind mit 95 und nicht zum Facharzt kommen. Aber das können wir halt leider einfach nicht. Nee. Und ich glaube aber trotzdem, es gibt genügend Hausarztpraxen, die das dann trotzdem immer wieder machen, weil man dem Patienten entgegenkommen will.
Ja, wir machen dann halt eine kleine Packung wirklich, wenn der Facharzt dann im Urlaub ist und kein Vertretungsarzt angegeben hat.
Dann also machen wir das. Erreichte jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einer älteren Patientin, die Angehörigen haben geschrieben, ob wir nicht die Medikation von einem Facharzt aufschreiben könnten, weil sie würden es nicht schaffen, das gesamte Quartal in die Facharztpraxis zu fahren, um dort die Krankenkassenkarte einlesen zu lassen. Und diese Facharztpraxis, die war jetzt nicht wirklich weit weg.
Ja, das finde ich dann auch problematisch. Also ich bin ja dafür, wie ihr es in einer anderen Episode schon gehört habt, dass der Hausarzt die Regie hat und der erste Kontakt ist. Aber solche, bei den Medikamenten, das können wir einfach nicht machen. Kommen wir in Teufelsküche. Da kriegen wir richtige Geldprobleme. Das können wir einfach nicht machen.
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich auch mit das Hauptproblem. Also Therapiekontrolle würde ich mir ja sogar noch zutrauen. Ja,
wenn die mir sagen, was ich kontrollieren soll, dann hätte ich da auch kein Problem, auch wenn das dann auf unser Laborbudget gehen würde. Immer diese Budgets, sollten wir auch mal eine Folge drüber machen. Aber dann weiß ich, worum es geht, dann würde ich das auch machen, aber wir kommen da in Teufelsküche, wir kriegen da richtig Probleme.
Ja, und trotzdem schreiben wir es meistens dann doch für kleine Packungen oder auch so oft, nur wenn man es dann einmal macht.
Dann gewöhnen sich die Patienten dran.
Freuen sich die Patienten und gewöhnen sich daran und wenn du es dann irgendwann auch nicht mehr machst, haben es mal so gemacht, dass wir irgendwie über 3 Quartale hinweg ein Medikament aufgeschrieben haben und der betreffende Mensch eigentlich jedes Mal gesagt bekommen hat, jetzt machen Sie aber bitte dann auch mal einen Termin bei dem Facharzt oder melden sich in der Praxis, dass die das weiterhin aufschreiben und dann zum dritten Mal ging es wieder nicht. Und dann war dieser Mensch einfach so erzürnt, dass wir das dann nicht weiter aufschreiben wollten, obwohl wir es halt 3-mal schon erklärt hatten, dass es eigentlich immer noch eine Ausnahme ist. Viele andere sind aber auch sehr dankbar, wenn man mal eine Ausnahme macht.
Ja.
Nur grundsätzlich muss man halt sagen,
grundsätzlich können wir es nicht machen. Ausnahme ist was anderes, genau. Wie der Name schon sagt, Ausnahme.
Ja.
Also was
ist ein sehr, sehr komplexes
Thema.
Genau.
Und was ist unsere Take-Home-Message?
Die Take-Home-Message würde aus meiner Sicht sein, es gibt sehr, sehr viele und sehr komplexe Verordnungsvorschriften, die wir immer wieder up-to-date wissen müssen. Dafür müssen wir uns Zeit nehmen und leider wissen wir sie nicht immer. Das heißt, es passieren häufig auch Fehler bei Verordnung von Rezepten auf Kassenrezept. Und wenn sich diese Vorschriften ändern und auch mal ein Medikament nicht mehr auf das Kassenrezept aufgeschrieben werden darf, dann machen wir es garantiert nicht, um Menschen zu ärgern, sondern weil es einfach nicht anders geht.
Genau. Wir achten auf uns selbst in dem Moment.
Auf unser Budget.
Auf unser Budget, genau. Dass wir auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterarbeiten können.
Und es gibt, das auch vielleicht noch dazu zu sagen, von der KV, der KV des jeweiligen Bundeslandes, immer auch Patienteninfos, die man dann ausgeben kann oder darauf verweisen kann, die leider nicht immer so verständlich sind für Patienten.
Hatte ich jetzt letztens so eine in der Hand und dachte mir, das soll jetzt der Durchschnittspatient verstehen. Interessant.
Ja, ja, und man dann produziert ja auch dann einfach einen Haufen Papier, wenn man dann immer sagt, ja, hier haben sie die Patienteninfo, dann drückst du den Leuten das in die Hand. Ja, und
die lesen es ja meistens doch nicht, wenn man jetzt ehrlich ist.
Ja. Zumindest könnten sie es, aber selbst da würde man dann auch einfach viel Zeit und auch irgendwann Geld und Papier und
ja.
Was man machen kann, ist digital diese Infos digital verlinken zum Beispiel und dann auf die Website zu verweisen, dass die Patienten sich da nochmal informieren können. Finde ich eigentlich den elegantesten Weg. Kostet halt natürlich auch Zeit, ist alles was man neben der Sprechstunde noch machen muss.
Genau, und das muss dann auch up-to-date gehalten werden. Das heißt, man muss das immer wieder aufs Neue anpassen.
Oh, und
ja.
Okidoki.
Okay, so viel zu diesem Thema. Dann kommen wir eigentlich zu unserer nächsten Kategorie. Was hat uns die letzten zwei Wochen bewegt?
Das möchte ich jetzt gerne mal. Du hast da was reingeschrieben in dem Vorbereitungszettel.
Ja, ich hatte letzte Woche einen echten, ja, einen schwierigen Fall in dem Sinne, dass ich bei einer Patientin extrem schlechte Blutwerte zurückbekommen habe und ich der sagen musste, dass wahrscheinlich ein Rezidiv ihres Krebs zurückgekommen ist. Ah. Und ja, diese Themen, die nehme ich immer mit, weil man halt einfach dann der Überbringer von schlechter Nachrichten ist und man wird dann auch manchmal, und das war diesmal der Fall, so ein lebendiger Punching Bag, wo dann die ganze Wut und Enttäuschung auf einen niederprasselt. Ich kann es auch voll verstehen in dem Moment. Die sind ja entsetzt, dass das eventuell wieder alles zurückkommen könnte, weil die wissen ja auch, was von einem erwartet, wenn es ein Rezidiv ist, also was, wenn wieder etwas zurückgekommen ist. Aber selbst, man selbst ist ja auch Mensch, man macht diese Gespräche schon nicht gerne und dann, wenn man dann noch den ganzen Wut abbekommt, das verletzt einen auch, obwohl das nicht so gemeint ist, trotzdem nimmt man das mit nach Hause und das ist dann ein Teil der Arbeit, der schwer ist, der nicht so viel Spaß macht, der auch wichtig ist, weil das auch ein Band zwischen Patient und Arzt weiter aufbaut, aber der einen trotzdem immer mitnimmt und den man auch mit nach Hause nimmt und mit ins Bett nimmt. Und ja, das hat mich die letzte Woche hauptsächlich bewegt.
War das denn so, dass wirklich einfach nur der betroffene Mensch so wütend war, dass die Krebserkrankung zurückgekommen ist? Oder haben die dich jetzt persönlich verantwortlich gemacht für irgendwas, was du übersehen hast oder so?
Nee, das nicht. Also nicht übersehen, sondern das war mehr, dass das halt am Freitag dann rausgekommen ist. Also warum sagen sie mir das am Freitag und nicht erst am Montag?
Okay.
Ja, kann ich gewisserweise auch verstehen, weil am Wochenende passiert nicht viel in der Klinik. Und andererseits ist es einfach diese Wut auf die Situation, diese Hilflosigkeit, dass man nichts machen kann und dass es ja alles eigentlich noch nicht bewiesen ist und einfach dieser Gedanke, jetzt muss ich alle Untersuchungen nochmal machen und was ist diese Resthoffnung, vielleicht ist es doch komplett was anderes, aber eigentlich weiß man innerlich schon, worauf man sich vorbereiten muss. Das ist einfach diese Verzweiflung. Und das ist halt auch schwer für den Arzt in dem Moment, vor allem wenn man danach wieder irgendein Kind mit Erkältung hat und dann so tun muss, alles ist gut und man atmet zweimal durch und versucht sich zu sammeln und dann fake it till you make it.
Hattest du denn auch ein bisschen Zeit, dann nochmal kurz durchzuatmen oder
ging
es sofort weiter?
Ich bin dann kurz ins Labor gegangen, habe kurz mit den MFAs geredet. Meine Mutter hatte halt frei und dann müssen die MFAs bei mir immer mit herhalten, dass ich einmal kurz durchatmen kann.
Haben sie dich kurz in den Arm genommen?
So ungefähr. Ja, aber ich war ja noch ansteckend, weil ich krank war und dann konnte ich nicht einen Namen nehmen. Also ich arbeite da mit Maske, muss man wohl gesagt sagen. Ich arbeite da mit Maske, wenn ich selbst krank bin.
Haben Sie dir auf die Schulter geklopft?
Ja, das schon. Und dann hole ich mir da ein bisschen Unterstützung und dann geht's weiter. Aber ja, das sind dann 2 Minuten, die man sich dann gönnt. Und dann, aber dann zum Glück war die Sprechstunde auch relativ schnell vorbei.
Und was hast du gemacht dann erstmal, um abzuschalten, um das bisschen für dich zu verarbeiten? Bist du rausgegangen?
Ja, ich bin dann nach Essen gegangen zu meinen Eltern. Die kochen auch freitags für mich, wenn ich arbeite.
Du hast es so gut.
Und dann habe ich mit meiner Mutter dann nochmal drüber gesprochen und habe mit ihr gesprochen, ob sie das dann an dem Freitag auch gesagt hätte oder ob sie bis Montag gewartet hätte und dass man einfach nochmal den Fall durchgesprochen hat. Und Und sie meinte ja, sie hätte das auch alles genauso gemacht. Und das hilft dann auch manchmal. Und dann spazieren gehen, rausgehen, Kopf frei bekommen, Musik hören. Den Tipp hatte ich von meiner alten, den Tipp hatte ich von meiner alten Chefin bekommen, dass wenn man so einen Tag hat, wo es schwierig fällt, dann irgendein Lieblingslied anmachen und lauthals mitgrölen.
Ja, das finde ich auch oft sehr hilfreich, einfach mal kurz dann Distanz zwischen sich und die Situation zu bringen, durchatmen.
Ja. Und dann auch manchmal eine Träne verdrücken. Also mir hilft es dann auch manchmal, ich bin da sehr emotional, ich bin mal sehr nah am Wasser gebaut und dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann kommt auch manchmal eine Träne hoch, da bin ich ganz ehrlich.
Aber bist du aber in deinem Job genau richtig.
Würde
ich mal sagen, du fühlst mit und was macht dich denn zu einem guten Familienarzt, ne, wenn du nicht nur distanziert da sitzt und irgendwelche Diagnosen runterratterst, sondern wenn du mit den Menschen fühlst und kann das hundertprozentig nachvollziehen. Solche Situationen sind schlimm und das tut immer weh und das wird immer wehtun.
Mhm. Und man ist halt nicht gerne,
Da.
Man ist ja nicht gerne der Überbringer von schlechten Nachrichten. Ist ja nicht. Deshalb sind wir nicht Arzt geworden. Das gehört dazu.
Habt ihr das im Studium geübt, gelernt?
Ja. Wir
hatten dazu genau ein Seminar.
Ach so, nee. Bei uns war echt schlecht Newsgesprek, heißt das auf Niederländisch.
Okay.
Also das schlechte Nachrichtengespräch. Und da gab es fast in jedem Weiterbildungsjahr einen Kurs. Da muss man auch Videos aufnehmen, wie man das macht und so. Und auch im Studium war das schon Thema. Also auch wie man das anpackt und wie man übt das richtig in Rollenspielen und das ist schon ein Thema.
Und dann haben wir noch eine neue Kategorie für den Schluss, die heißt Neues aus der Hausarztpraxis und hier haben wir heute das Thema Dankeschön sagen, sehr wichtig ist, sowohl von unserer Seite als auch von Seite der Menschen, die wir jeden Tag sehen. Und das kommt auch zumindest bei uns in der Praxis sehr viel und sehr oft, was einen freut, so ein Lob zwischendurch, das tut immer total gut. Oft bleiben ja doch manchmal eher die negativen Aspekte hängen, wenn sich jemand jetzt ganz arg beschwert hat oder irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann tendiert man dazu, länger drüber nachzudenken. Und ich freue mich dann immer, wenn irgendwer sich einfach mal so bedankt, auch wenn das vielleicht nur eine Kleinigkeit war.
Oder einfach mal Danke sagen. Es muss noch nicht mal irgendeine Kleinigkeit sein, sondern einfach nur Danke, dass Sie sich darum gekümmert haben. Danke, dass ich hier sein konnte. Das hilft.
Ja.
Das freut einen einfach auch, weil man dann denkt, okay, man hat irgendwie was bewegt bei dem Patienten. Das kann man eigentlich auch unter die Kategorie, das sollte man beim Hausarzt machen, mal Danke sagen.
Ja. Es klingt aber dann so, als würden es viele Leute nicht machen.
Das stimmt, aber das ist nicht der Fall.
Viele machen es.
Ja, viele machen es, ja. Ich freue mich darauf.
Viele machen es auch gerne mal mit Mitbringseln.
Mhm. Oder Kinder, die irgendein Bild malen oder sowas. Das wird bei uns dann immer aufgehangen.
Echt?
Mhm.
Oh, das ist ja cool. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Aber wir haben auch nicht so viele Kinder.
Bei uns hält sich auch in Grenzen. Aber das sind manchmal die Kinder von Patienten und dann malen die im Wartezimmer und dann wird das auf dem Wartezimmer aufgehangen. Wir haben da so eine Kinderecke und dann wird das da aufgehangen.
Vielleicht eine kleine lustige Geschichte noch als Anekdote. Ich hatte mal einen ganz netten Patienten, der sich bei mir bedanken wollte und er kam dann rein ins Sprechzimmer und sagte, trinken Sie Wein? Und ich sag, nee. Und dann klappte er so seinen Mantel auf und hatte in der Innentasche vom Mantel so eine Weinflasche stecken. Und dann sagt er, ja, schade, sonst hätte ich Ihnen die jetzt geschenkt.
Süß. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte zum Ende. Dann würde ich auch sagen,
bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.